Sometimes, when my eyes are red, I go up on top of the RCA building and gaze at my world, Manhattan.
Manchmal, wenn ich rote Augen habe, gehe ich hoch aufs RCA-Gebäude und schaue auf meine Welt, Manhattan, meine Baute. Straßen, wo ich Sachen gemacht habe. Etagen, Betten, Kaltwasserwohnungen. Auf die Fifth Avenue unten, die ich auch im Kopf behalte, mit den Ameisenautos, kleinen gelben Taxis, Fußgängern so groß wie Wollfuße. Panorama der Brücke. Sonnenaufgang über der Brooklyn-Maschine. Sonnenuntergang über New Jersey, wo ich geboren wurde. Meine Geschichte resümiert meine Abwesenheiten und Ekstasen in Harlem. Sonne scheint auf alles, was ich besitze. In einem Augenblick zum Horizont. In meiner letzten Ewigkeit. Masse ist Wasser.
Allen Ginsberg, schon zu Lebzeiten eine New Yorker Ikone. Mitte der 40er Jahre kam er zum Studium nach Manhattan und bis zu seinem Tod 1997 prägte der charismatische Beatdichter das literarische Leben der Stadt. Und die Stadt prägte ihn, wie sein gerade gehörtes Poem »Mein trauriges Ich« verrät. Damit steht er nicht allein. Es gibt zahllose Gedichte, Erzählungen und Romane, mit denen man einen Streifzug durch das literarische New York beginnen lassen könnte. Immer wieder haben Autorinnen und Autoren aus Amerika und der ganzen Welt die Metropole in ihren Werken verewigt. Angefangen im 19. Jahrhundert bei Walt Whitman und Herman Melville. Manche von ihnen haben auch selbst Spuren in der Stadt hinterlassen, wenngleich eine der hervorstechendsten Eigenschaften New Yorks es mitunter erschwert, diese Spuren heute noch zu entdecken. Denn anders als die meisten europäischen Großstädte verändert sich New York so rasant wie stetig. Um es mit den Worten des Dichters James Merrill zu sagen:
Wie immer in New York, alles wird abgerissen, bevor man Zeit hatte, sich daran zu gewöhnen.
Doch wer weiß, vielleicht ist es gerade der permanente Wandel, der die Stadt für Literaten und Literaturliebhaber so besonders anziehend macht. All die unzähligen, immer neuen Geschichten, die erzählt werden wollen. Der Mythos New York jedenfalls schreibt sich fort. Und wir wollen ihm nachspüren. Auf unserem Weg durch die Metropole versuchen wir, das zu finden, was sie zu einem geradezu legendären literarischen Ort macht. Die Dichter, Romanciers und Essayisten, die Geschichten und die Pilgerstätten für Bücherfreunde, die mehr oder minder verborgenen Schauplätze des literarischen Lebens. Und natürlich das, was New York auch ist. Der größte Marktplatz der Buchwelt, wo die wichtigsten, mächtigsten Verlage und viele kleine Independents residieren, wo Agenten und Literaturscouts immer auf der Jagd nach dem nächsten Bestseller sind.
Sie fangen an, sich ihr eigenes New York zu bauen, sobald ihr Blick zum ersten Mal auf die Stadt fällt. Vielleicht sind sie mit einem Taxi vom Flughafen gekommen, als die Skyline sich zum ersten Mal in ihr Blickfeld schob. All ihr weltlicher Besitz befand sich im Kofferraum. Und in der Hand hatten sie einen Zettel mit einer Adresse drauf. Colson Whitehead.
Die Adresse auf unserem Zettel führt uns ins Greenwich Village. Einst die Heimat von Edith Wharton und Henry James, die viele ihrer großen Erzählungen und Romane in der elitären Gesellschaft rund um den Washington Square spielen ließen. Später das pulsierende Herz der New Yorker Bohème. Whitehorse Tavern, Café Roi, Bitter End. In den Bars und Clubs der Gegend begannen in den 50er und 60er Jahren viele Dichter- und Musikerkarrieren. Jazzer, Folkies und Künstler lebten hier. Es ist die reinste Postkartenansicht. Brownstone reiht sich an Brownstone. Ginkgo-Bäume säumen die dörflich wirkenden Straßen. Inzwischen leben hier allerdings kaum noch Künstler. Stattdessen Finanzspekulanten und Supermodels. Im ohnehin schon unerschwinglichen Manhattan gehört das Village zu den teuersten Vierteln überhaupt. Wir besuchen einen, der hier weiter ausharrt. der sagt, dass sich die wenigen alten Bewohner des Stadtteils auf der Straße grüßen wie Überlebende eines Schiffbruchs. Elliot Weinberger ist der New Yorker Autor schlechthin. Geboren und aufgewachsen in New York, traf er in den 80er Jahren die kluge Entscheidung, ein kleines Brownstone zu erwerben. Heute müsste er dafür ein Vermögen hinblättern. Wir sitzen im idyllischen Hinterhof, zwischen Bambus und Bäumen. Ins Rauschen der Stadt mischt sich Vogelgezwitscher.
Ich finde, New York ist ein wunderbarer Ort für Autoren, weil so viel passiert. Es sind so viele verschiedene Leute hier. Die Stadt bietet so endlos viele Erfahrungen, gute wie schlechte. Ja, ich glaube, für einen Schriftsteller ist es ein wunderbarer Ort.
Elliot Weinberger hat sich in den USA zunächst als Übersetzer aus dem Spanischen und Chinesischen einen Namen gemacht. International kennt man ihn als bissigen politischen Kommentator und vor allem als einen der innovativsten und originellsten Essayisten.
Ich schreibe nicht über New York, aber New York hat mich immer inspiriert, weil es die Weltstadt schlechthin ist. Die eine Hälfte der Einwohner wurde im Ausland geboren und die andere Hälfte, ich selbst gehöre auch dazu, besteht mehr oder weniger aus den Kindern dieser Leute.
In New York werden rund 800 Sprachen gesprochen, manche davon sogar nur noch hier. Ein Paradies für Linguisten und für alle, die im Fremden Inspiration finden und offen sind für verschiedene Kulturen. Doch ist es wirklich der gern beschworene Melting Pot? Mitnichten, meint der britische Autor Winston Hugh Oden, der mehr als 3 Jahrzehnte in New York lebte. Den größten Teil davon auf St. Mark's Place im East Village.
Wer erfand eigentlich den Mythos, Amerika sei ein Schmelztiegel? Das ist es beileibe nicht. Und als Liebhaber der Vielfalt sage ich Gott sei Dank. Meine Nachbarn, die Polen, die Ukrainer, die Italiener, die Juden, die Puerto Ricaner, mögen vielleicht nicht so sein, wie sie in einem anderen Land wären. Ihre Eigenheiten aber behalten sie doch bei.
Man hat das Gefühl, im Zentrum des Weltgeschehens zu leben. Alles, was irgendwo auf der Welt passiert, hat auch Auswirkungen auf New York, ob es nun Wahlen oder Naturkatastrophen in anderen Ländern sind. In New York gibt es immer einen Widerhall.
Wer sich der Stadt New York literarisch annähern möchte, landet schnell bei einem modernen Klassiker. Hier ist New York von E.B. White, einem Autor und Journalisten, der Mitte der 20er Jahre nach Manhattan kam und unter anderem für den New Yorker tätig war. Sein Essay erschien 1949 und gilt vielen heute noch als eine der schönsten Liebeserklärungen an die Stadt. Als wehmütige Hymne auf ein längst verschwundenes New York. Gerade der Nostalgie halber hält Elliot Weinberger den berühmten Essay jedoch für ein großes Missverständnis. Als Nostalgiker, so Weinberger, ist man in New York schlicht in der falschen Stadt. Vor allem aber kritisiert er, dass White zwar die Metropole als Ganzes zu erfassen meint, aber am Ende nur noch einen sehr kleinen Ausschnitt abbildet.
Basically his entire itinerary around New York City.
In New York bewegt er sich eigentlich nur im direkten Umkreis der Büros des New Yorkers, das heißt irgendwo um die 40. Straße in Manhattan herum. Was in der Stadt sonst noch so passiert, blendet das Buch mehr oder weniger aus. So wie die Filme von Woody Allen, die immer von einer Handvoll Weißer handeln, die ihren sehr eng begrenzten Radius in der Stadt nicht verlassen. Und es wird schon oft angemerkt, dass in Woody Allen-Filmen Schwarze oder Hispanics so gut wie gar nicht auftauchen, höchstens als Angestellte oder Prostituierte. Und diese ausgeprägte Inselmentalität sehe ich auch in E.B. White's Hier ist New York.
Sich nur für seine unmittelbare Nachbarschaft zu interessieren, kann man Elliot Weinberger beileibe nicht vorwerfen. Ganz frei von Nostalgie aber ist auch er nicht. Etwa wenn er von den vielen Buchhandlungen und Antiquariaten erzählt, die es noch in den 60er Jahren gab und die längst Parfümerien oder Designerboutiquen weichen mussten.
Say for example, in my youth, Fourth Avenue.
In meiner Jugend reihte sich in der Fourth Avenue an der Grenze zum East Village ein Antiquariat ans nächste. Wunderbar war das. Ich meine, ich war 15 und kaufte meine erste Ausgabe von T.S. Eliots vier Quartetten, die $1 kosten sollte. Der Verkäufer schlug das Buch auf und als er sah, dass ein Brief von T.S. Eliot darin lag, meinte er, okay, sagen wir $2.
Okay, we'll make it $2.
Und so etwas gibt es überhaupt nicht mehr. That kind of thing is
completely gone. Vielleicht gibt es nicht mehr ganze Straßenzüge voller Antiquariate. Doch gerade im südlichen Manhattan und in Brooklyn sieht es gar nicht so düster aus. Für den weitgereisten Weinberger auch eine Frage der Perspektive.
Es gibt einige wirklich gute kleine Buchläden in New York, aber das alles ist kein Vergleich zu Berlin oder Paris oder Städten mit einer ähnlichen Buchkultur.
Nur einen Katzensprung von Elliot Weinbergers Haus entfernt liegen mindestens drei hervorragende unabhängige Buchhandlungen. 192 Books, wo regelmäßig große Autorinnen und Autoren auf kleinstem Raum ihre Bücher vorstellen. Idlewild Books, wo internationale Literatur nach Reisezielen geordnet präsentiert wird. Und eine der schönsten Buchhandlungen der Stadt überhaupt. Three Lives and Company ist ein winziger Cornershop, der eine exquisite Auswahl an amerikanischer und internationaler Literatur bietet. Der Schriftsteller Michael Cunningham nannte den Laden einmal eine der großartigsten Buchhandlungen, die unser Erdball je gesehen hat. Auch eine echte Legende unter den Buchhandlungen Manhattans ist fußläufig von Weinberger aus zu erreichen. The Strand versammelt auf einer Regallänge von sage und schreibe 30 Kilometern gebrauchte, neue und seltene antiquarische Bücher. Etwas weiter südlich, in Soho, liegt Housing Works, Secondhand-Buchladen, Kaffee und Veranstaltungsort in einem. Sogar die eine oder andere Hochzeit wurde hier schon gefeiert. Wer hier Bücher kauft oder Kaffee trinkt, tut nebenbei noch etwas Gutes. Die Einnahmen kommen zum größten Teil der AIDS- und Obdachlosenhilfe zugute. Buchstäblich um die Ecke von Housing Works in der Prince Street in Soho zieht McNally Jackson Books die Hipster der Stadt an. Das Sortiment ist breit gefächert. Es gibt eine riesige Abteilung mit fremdsprachiger Literatur in Übersetzung, ein Café und eine funktionierende Druckerpresse. Die 42-jährige Sarah McNally, deren Eltern in Kanada eine große Buchhandelskette betreiben, hat das Geschäft 2004 gegründet und kürzlich ein weiteres in Brooklyn eröffnet. Kleine Buchhandlungen blühen.
Ich glaube, das stimmt. Ich kann mich nur an einen einzigen unabhängigen Buchladen in New York erinnern, der pleite gegangen ist. Das war St. Mark's im East Village. Ihre Miete war sehr hoch. Und dann zogen sie um in eine Straße, in der es nicht viel Laufpublikum gab. Das war also eine besondere Situation. Ansonsten kenne ich nur Fälle, wo der Eigentümer in Rente gegangen ist und das Gebäude verkauft hat. Am mangelnden Umsatz lag es nicht, dass diese Läden dicht gemacht wurden.
Unter der Woche finden fast jeden Abend Lesungen bei McNally Jackson statt, die bei freiem Eintritt ein so zahlreiches wie erstaunlich junges Publikum anziehen. Der Ausrichtung der Buchhandlung entsprechend werden oft Bücher aus kleinen unabhängigen Verlagen vorgestellt. Und oft sind es Übersetzungen. It is a hot summer day. On our way we encounter many churchgoers who greet us pleasantly. Wir stolpern in eine Lesung von Annie Poston, die ihre frisch erschienene englische Fassung von Carl Seligs Wanderungen mit Robert Walser präsentiert.
Einige der interessantesten Lesungen und Veranstaltungen finden in Buchhandlungen statt. Besonders bei McNally Jackson in Soho und in einigen Buchhandlungen in Brooklyn. Die Lesungen in Buchhandlungen sind definitiv die lebhafteren. Manche größeren Einrichtungen sind einfach zu institutionell oder konzentrieren sich zu sehr auf die großen Stars.
Wir überqueren den East River Richtung Brooklyn, wo es tatsächlich viele herrliche individuelle Buchhandlungen gibt. Greenlight in Fort Greene etwa, der auf Lyrik spezialisierte Burl's Brooklyn Poetry Shop in Dumbo, Spoonbill in Sugartown in Williamsburg oder ganz neu, Books are Magic. Erst im Sommer 2017 haben die Autorin Emma Straub und ihr Mann Michael Fusco Straub, ein Grafikdesigner, ihren Laden in Carroll Gardens eröffnet. Nicht weit vom berühmten Brooklyn Heights, von wo aus man den schönsten Blick auf das südliche Manhattan hat.
Die Kurzfassung geht so. 35 Jahre lang hatte es hier in der Gegend eine Buchhandlung gegeben, bis die Besitzer in Rente gingen und das Gebäude verkauften. Wir wohnen hier. Und als wir das hörten, dachten wir, dass wir unmöglich irgendwo leben können, wo es keine Buchhandlung gibt. Also beschlossen wir, selbst eine aufzumachen. Wir mussten das alles erst lernen, aber jetzt stehen wir hier in unserer eigenen Buchhandlung. Jeden Morgen, wenn ich hereinkomme und mich umsehe, kann ich es immer noch nicht fassen, dass es sie wirklich gibt. Es ist wirklich schön geworden. Eigentlich genau so, wie ich es mir erträumt hatte.
Wohnen eigentlich wirklich so viele Autoren in Brooklyn, wie man immer hört?
Mit das Coolste daran, diesen Laden zu haben, ist, dass jeden Tag Schriftsteller vorbeikommen. Und entweder erkenne ich jemanden und sage, hey, Sie haben doch dieses Buch hier geschrieben. Können Sie es nicht für uns signieren? Oder jemand kommt auf uns zu und sagt, das hier ist von mir. Es macht wahnsinnig viel Spaß, weil Autoren es toll finden, ihre Bücher in einem Laden zu sehen und anzufassen und mitzubekommen, wie Leute sie kaufen.
Wer kauft in New York überhaupt Bücher? Und was wird gelesen? Natürlich befragen viele New Yorker, wenn sie in der Stadt unterwegs sind, unablässig ihre Smartphones. Aber auch Leser sieht man überall. In der Subway, in Cafés und vor allem auf Bänken in den vielen Parks der Stadt.
Verraten Sie uns, was Sie lesen?
Ich lese Slade House von David Mitchell. Ich bin gerade erst aus Seattle zurückgekommen. Ich habe also gerade erst angefangen.
Sie sind aber schon ganz schön weit.
Ja, ich weiß. Es ist auch sehr gut. Ein Kollege hat es mir empfohlen und bislang gefällt es mir wirklich sehr.
Lesen Sie viel?
Oh ja, ich sitze jeden Tag 2 Stunden in der Subway. Da bleibt viel Zeit zum Lesen.
Sie wohnen nicht hier in der Gegend?
Doch, aber ich arbeite in Manhattan, in der Upper East Side. Und da brauche ich 1 Stunde hin und 1 zurück. New York is in New York
without you, love. Die Verlegerin Barbara Eppler ist ziemlich optimistisch, was die Zukunft der Literatur angeht.
Vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube, dass die Leute immer öfter keine Lust mehr haben, sich ihr Leben von ihren Telefonen bestimmen zu lassen. Dass sie gern lesen, weil man beim Lesen viel mehr im Hier und Jetzt ist. In der Subway sehe ich immer mehr Leute mit Büchern.
Wir sind in den Verlagsräumen von New Directions, an der Ecke von 8. Avenue und 14. Straße in New York. 90. Stock. Der Ausblick über den Süden Manhattans und den Hudson River ist spektakulär. Barbara Eppler erzählt von den Anfängen des Verlags, der 1936 von James Loughlin gegründet wurde. Loughlin war der Prototyp des kosmopolitischen Intellektuellen. Er war mit Gertrude Stein und Ezra Pound befreundet, sprach fließend Französisch, Italienisch und Deutsch. Den Vertrag für Kafkas Amerika hatte er noch mit Max Brod persönlich abgeschlossen.
Den Verlag gibt es seit gut 80 Jahren. Rund 1300 unserer Bücher sind aktuell lieferbar und pro Jahr verlegen wir etwa 40 neue Titel. Bei der Lyrik sind das meiste englische Originalausgaben, wobei wir auch hervorragende Lyrik in Übersetzung haben. Dazu Belletristik aus wirklich allen denkbaren Sprachen. Besonders viele Übersetzungen, vielleicht aus dem Chinesischen und Japanischen, aus Lateinamerika, Spanien und aus allen europäischen Sprachen.
Was für die New Yorker Buchhandlungen gilt, lässt sich auch auf die Verlagswelt übertragen. Und vermutlich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Derzeit gibt es ein großes Interesse besonders an den Programmen kleinerer, unabhängiger Verlage. Unter denen ist New Directions einer der größten und ältesten. Andere wie Archipelago, Ugly Duckling, Nightboat oder Melville House wurden erst in den letzten 10, 20 Jahren gegründet. Und während sich die Welt der großen Konzernverlage immer weiter verdichtet, vor wenigen Jahren erst fusionierten Penguin und Random House, und während diese Riesen zusammen mit einer Phalanx von Agenten und Scouts auf Bestseller angewiesen sind, besetzen die kleinen Verlage die Nischen und verzeichnen damit eigene Erfolge.
James Loveland verstand die Aufgaben eines Verlages so, dass man es Autoren ermöglicht, in der Öffentlichkeit zu experimentieren. Und das versuchen wir auch. Wir wandeln auf den Spuren unseres eigenen Riesen. Aber es macht Spaß und es ist ein interessantes Unterfangen. Ich glaube, einige der Bücher, die wir heute verlegen, können mit den großartigen Titeln, die bei ihm am Anfang standen, mithalten.
Zwei Büros weiter sitzt Mieke Chu. Die gebürtige Australierin, Ende 20, hat als Praktikantin bei New Directions angefangen und kann sich noch gut daran erinnern, wie sie vor Ehrfurcht erstarrte, wenn sie die Verlagstür öffnete und beispielsweise Patti Smith davor stand. Inzwischen ist sie etwas abgebrühter, selbst bestens vernetzt und erfrischend unorthodox, wenn es darum geht, Lesungen an ungewöhnlichen Orten zu organisieren oder Autoren mit Musikern oder Künstlern zusammenzuspannen. Teil der lebhaften Literatur-Community der Stadt sind für sie nicht zuletzt die vielen zum Teil neuen Zeitschriften.
Das Baffler Magazine hat gerade eine Reihe neuer Redakteure eingestellt und sein Design und Logo überarbeitet. Jetzt geben sie mehr Partys als früher und organisieren Diskussionen, die eine Brücke schlagen zwischen der Welt der Politik und den Literaturverlagen. Und dann natürlich die Paris Review, gleich hier um die Ecke, die ständig zu Salons und Partys einlädt. Die Redaktion unterstützt ihre Autoren enorm. Für jeden, der in der Review etwas veröffentlicht hat und nach New York kommt, schmeißen sie eine Party. Das ist gut für die Literaturszene. Es wird nicht langweilig.
Nach New York kommen sie alle. Autoren, aber auch Verleger, Lektorinnen, Journalisten, Literaturagentinnen aus den USA und aus der ganzen Welt. In der internationalen Literaturwelt ist New York nach wie vor einer der zentralen Anlaufpunkte.
Es ist ziemlich beeindruckend, wie viele Leute hier vorbeikommen. Ich glaube, das ist in keiner anderen Stadt so.
Wer zum ersten Mal nach New York kommt, kennt die Stadt auf gewisse Weise schon und versucht staunend mit der Realität abzugleichen, was er gelesen, gesehen, gehört hat. Immer wieder legt sich ein Filmerlebnis oder eine Szene aus einem Buch über die eigene Wahrnehmung. Auch Mieke Chu ist es so gegangen.
Als ich Ben Lerners 2204 las, war ich ganz überrascht, weil er über die Highline schreibt und darüber, wie er Oktopus gegessen hat. In einem Restaurant quasi unten in dem Gebäude, in dem auch das Büro von New Directions ist.
Die Stadt hatte ein Stück aufgegebene Hochbahntrasse in einen luftigen Grünzug umgewandelt, auf dem die Agentin und ich in der für die Jahreszeit ungewöhnlichen Hitze südwärts gehen. Nach einem sündhaft teuren Festessen in Chelsea, zu dem auch Baby-Oktopusse gehörten, die der Koch buchstäblich zu Tode massiert hatte. Wir gingen südwärts zwischen den trübe schimmernden stillgelegten Gleisen und den sorgfältig angelegten Sumach- und Perückenbaumgrüppchen, bis wir den Teil der Highline erreichten, wo man einen Einschnitt in die Trasse vorgenommen hat und eine Holztreppe mehrere Ebenen nach unten führt. Die unterste Ebene ist mit Fenstern in stehendem Format ausgestattet, die auf die 10th Avenue gehen und eine Art Amphitheater bilden, wo man sitzen und sich den Verkehr anschauen kann. Wir setzten uns und schauten uns den Verkehr an. Ben Lerner.
Etwas, das mir in New York gleich auffiel und was ich aufregend fand, war, dass alle Leute, die ich hier traf, egal ob sie nun jünger oder älter als ich waren, ob sie in der Verlagswelt arbeiten, in anderen Kulturbereichen oder an der Universität, sie alle hatten die gleichen Bücher gelesen, weil alle sehr gewissenhaft die New York Times und den New Yorker, Online-Magazine und andere Zeitschriften verfolgen. Was lesen Sie denn da?
Ich lese Mr. Aufziehvogel von Haruki Murakami.
Ein moderner Klassiker.
Stimmt wohl, steht so jedenfalls auch auf dem Umschlag.
Warum lesen Sie dieses Buch?
Mein Freund Ryan hat mir den Autor empfohlen. Er gab mir Kafka am Strand, was mir so gut gefallen hat, dass ich mir zum ersten Mal in meinem Leben vornahm, innerhalb eines Jahres alles zu lesen, was ein Autor jemals geschrieben hat. Das hier ist inzwischen Nummer 4 oder 5.
Lesen Sie viel?
Ja. Waren Sie schon mit unserer Subway unterwegs? Dann ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen, dass man von Punkt A nach Punkt B sehr lange unterwegs ist. Besonders momentan, wegen der vielen Verspätungen. Und dann ist es eine gute Art, sich zu beschäftigen. Man ist da unten, hat schlechte Laune, es ist heiß und man flieht in eine Geschichte. Das ist toll.
Tatsächlich streikt die Subway mal wieder. Wir stehen am richtigen Gleis, doch es rasen nur Züge der Expresslinie vorbei. Schon bevor man das ohrenbetäubende Geratter hören kann, spürt man die heiße, feuchte Luft, die der nahende Zug vor sich herschiebt. Wir beschließen, lieber zu Fuß zu gehen. So weit ist es schließlich nicht von der 14. Straße bis nach Soho, wo Joshua Cohn uns in seiner Wohnung erwartet. Cohn, Jahrgang 1980, ist einer der umtriebigsten Autoren seiner Generation. Seine Artikel erscheinen in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften. Er übersetzt aus dem Deutschen und dem Hebräischen und hat inzwischen 6 Romane und Erzählungsbände veröffentlicht. Zuletzt Moving Kings, in dem 2 junge Israelis nach New York kommen und als Möbelschlepper für ein Unternehmen arbeiten, das vor allem Zwangsräumungen durchführt. Der Roman führt uns in entlegene Gegenden in der Bronx, in Brooklyn und Queens. Joshua Cohn scheint sich also ganz handfest von New York inspirieren zu lassen. Doch die Frage nach der Inspiration hat für ihn noch eine ganz andere Dimension.
It's very difficult to talk about this for me without talking about politics, right?
Mir fällt es schwer, darüber zu sprechen, ohne über Politik zu reden. Seit den letzten Präsidentschaftswahlen ist wieder und wieder zu hören, dass New York eine Stadt der liberalen Elite ist, dass hier alle in ihrer eigenen Welt leben. Die wissen nicht, wie es im wahren Amerika aussieht, geschweige denn, was das wahre Amerika überhaupt ist. Die sind alle arrogante Schnösel und so weiter und so weiter. Das fand ich schon immer lächerlich, denn das Land ist riesig und New York ist die größte Stadt des Landes. Hier gibt es mehr Sprachen und mehr Kulturen und mehr Rassen und mehr Ethnien und Religionen als in irgendeiner anderen amerikanischen Stadt. Die Vorstellung, hier würde man in einer Blase leben, ist einfach verrückt. Falls es wirklich eine Blase ist, dann die bunteste, vielsprachigste Blase, die es gibt. Und das macht die Stärke dieser Stadt aus.
Schlägt sich diese Vielfalt auch in der Literaturszene nieder? Gibt es das überhaupt? Die New Yorker Literaturszene?
Literarisch gesehen ist das Interessanteste, dass es hier eine russische Literaturszene gibt und natürlich auch eine spanische. Die bringen ihre Texte heraus und man bekommt auch Zugang zu dieser Szene. Die sind da nicht sehr orthodox. Es gibt hier so eine Art selbstgewählte Identität, die für mich sehr wichtig ist.
New York ist ein Hafen. Der Hafen schlechthin. Hier landeten all jene an, die sich ein anderes, besseres Leben erträumten. Hier hatten immer schon die Mythen ihren Ursprung, die einen Teil des Selbstverständnisses der USA ausmachen. Von hier eroberte man den Westen. Oder wenn man die Kunstszene betrachtet oder die Wall Street, gleich die Welt.
New York ist die Entstehungsgeschichte Amerikas. Das ist in die Geografie der Stadt eingeschrieben. Man geht zum Wasser runter und sieht die Häfen, Ellis Island, die Freiheitsstatue. Man läuft dort herum, wo die Masseneinwanderung stattfand, aber auch der Sklavenhandel. All das täglich sehen zu können, ist so, als lebe man in einem Geschichtsbuch. Und ich glaube, dass die Literatur für dieses Erleben der Stadt ganz zentral ist, weil die Literatur einem den Hintergrund gibt, vor dem man das, was man sieht, überhaupt erst interpretieren kann. Ohne Literatur könnte man die Stadt gar nicht lesen. Und kann man die Stadt nicht lesen, kann man das Land nicht lesen.
New York als offenes Buch, aber auch als Ermöglichungsort. Inmitten dieses Zentrums der Geschichte, inmitten des Strudels von kulturellen und urbanen Reizen, kann erstaunlicherweise auch der Freiraum fürs Schreiben entstehen. So sehr die Stadt einen zu bedrängen scheint, sie lässt einen auch in Ruhe, lässt jeden so leben, wie er gerne leben möchte.
You know, Berlin has something.
Berlin und New York verbindet etwas, das für mich als Autor sehr, sehr wichtig ist. Und zwar die Tatsache, dass es im Winter, wenn es gegen 3:30, 4 dämmert, stockfinster ist und kalt. Das ist die Zeit, in der man wirklich viel schafft. In einer Stadt kann man genauso isoliert sein wie auf dem Land. Man hockt in seiner Wohnung und zieht die Vorhänge vor. Aber für einen faulen Menschen wie mich, der um 2 Uhr morgens Hunger hat, gibt es um die Ecke immer jemanden, der einem etwas zu essen verkauft. Das ist eine Großstadt.
Joshua Cohn faszinieren die Autorinnen und Autoren des Gilded Age, also des vergoldeten Zeitalters, der Blütephase der Wirtschaft in den USA im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Mark Twains Roman The Gilded Age, A Tale of Today, gab der Epoche ihren Namen. Edith Whartons Werke fallen in diese Zeit. Und natürlich jene von Henry James.
And so, you know, that Henry James project of kind of showing the Atlantic divide.
Henry James' großes Thema, die verschiedenen Lebenswelten zu beiden Seiten des Atlantiks, war ja eigentlich in New York verortet und erlaubte es dem Land, eine eigene Identität zu entwickeln.
Closer to the present, I mean, I think the great living writer of New York is Don DeLillo.
Der große New Yorker Autor der Gegenwart ist Don DeLillo, ein Mann, der ein Ohr für das gesprochene Wort hat. In seinen Büchern höre ich die gute Bronx ganz deutlich.
Don DeLillo ist ein gutes Beispiel. Er ist einer der Weltautoren New Yorks und er steht auf gewisse Weise auch für die Literatur der Stadt, obwohl nur wenige seiner Bücher tatsächlich hier spielen.
In the history of literature in New York, we can be very, very broad. We can be very crude almost and say that there were.
Sehr, sehr grob betrachtet gibt es in der Literaturgeschichte New Yorks 2 Phasen. In der ersten kommt ein junger Mensch nach New York und sucht sein Glück. In der zweiten drängen Leute aus New York hinaus in das Land, das New York mit erschaffen hat, und versuchen dort zu überleben. Der Bogen, der diese beiden Arten mit der Stadt umzugehen verbindet, fasziniert mich sehr. Und jetzt, wo wir uns technologisch immer enger miteinander vernetzen, frage ich mich, was ist eigentlich übrig von der Poetik des Ortes? Was kann Ort heute noch bedeuten? Und mir scheint, dass er immer häufiger im Gedächtnis aufgehoben ist, in den Figuren der New Yorker Romanautoren, zumindest der letzten Generation oder so.
Selbst im Zeitalter des Digitalen haben konkrete Orte noch eine Bedeutung. Gerade wenn sie einmal schon eine Transformation erfahren haben, zu Literatur geworden sind und aus der Literatur heraus für den Leser neu wahrnehmbar werden, zu Zeichen werden.
I mean, for me, it's the Battery and it's Melville.
Für mich ist es The Battery und Melville, das Customs House und Fort Clinton und die ganze Gegend um The Battery. Man braucht nicht mal einen grauen Novembertag in meiner Seele, wie es in Moby Dick heißt. Man braucht nicht mal einen grauen Novembertag, um bei einem Spaziergang durch The Battery diesen Geist ganz deutlich zu spüren. Wenn ich die Wall Street entlang gehe und mir irgendwer was verkaufen will, $5 Rabatt auf alle Uhren oder so, antworte ich, ich möchte lieber nicht. Ich denke da unten also durchaus an Bartleby. Was ist denn überhaupt lebendiges Gedächtnis? Lebendiges Gedächtnis bedeutet nicht, dass ich irgendein Erlebnis auf Teufel komm raus nochmal durchleben möchte. Nein, all das ist irgendwo in mir und bestimmte Wahrzeichen, bestimmte Gebäude oder Orte der Stadt bringen sie ans Licht.
Dem Geist von Melville begegnen und den Geistern anderer Schriftsteller, das kann man an verschiedensten Orten, etwa auch in Bibliotheken. Die Morgan Library befindet sich in Midtown Manhattan, nur wenige Blocks vom Empire State Building entfernt. John Pierpont Morgan war einer jener großen Wirtschaftsführer und Investmentbanker des Gilded Age. Und er war ein Sammler. Gemälde, aber vor allem wertvolle Manuskripte, Autographen, Bücher hatten es ihm angetan. Neben seinem Wohnhaus ließ er im Jahr 1906 ein prächtiges Bibliotheksgebäude im Stil der italienischen Renaissance errichten. Zwischenzeitlich wurde mehrfach angebaut. Zum 100. Jubiläum überarbeitete Star-Architekt Renzo Piano die Anlage. Und das Gebäude dient nicht mehr nur als Bibliothek, sondern auch als Museum und internationales Forschungszentrum. Patrick J. Milliman, der Pressechef des Hauses, ist stolz auf die drei Gutenberg-Bibeln und all die anderen Kostbarkeiten der Morgan Library.
We have the famous Christmas story, A Christmas Carol by Charles Dickens.
Wir haben eine Handschrift von Charles Dickens, das Originalmanuskript seiner berühmten Weihnachtsgeschichte. Wir haben Manuskripte von Oscar Wilde, Charlotte Bronte, Emily Dickinson. Es sind so viele Schätze, es ist fast unmöglich, sie alle aufzuzählen.
Jedes Jahr gibt es 14 Ausstellungen. Die Hälfte davon widmen sich literarischen Themen.
So alte Manuskripte können in der Regel nur 60 bis 90 Tage lang gezeigt werden. So etwas wie Dickens Weihnachtsgeschichte stellen wir jedes Jahr zu Weihnachten aus, alles andere zeigen wir abwechselnd. Wir haben wirklich sehr viele Sachen. Momentan zeigen wir die Erstausgaben von Mark Twains Huckleberry Finn und Tom Sawyer, die beiden großartigen Bücher, die seinen Ruhm begründet haben.
Nicht weit entfernt, in der Fifth Avenue, findet sich das Stammhaus der New York Public Library. Die Bibliothek hat ihren Auftritt in etlichen Filmen. Man denke nur an die turbulente Eingangsszene von Ghostbusters und natürlich auch in der Literatur. Etwa bei Jeffrey Eugenides.
Im Lesesaal der Public Library schlug ich etwas im Wörterbuch nach. Noch nie hatte ich ein so großes Wörterbuch gesehen. Das Webster's in der New Yorker Public Library stand zu anderen mir bekannten Wörterbüchern im selben Verhältnis wie das Empire State Building zu anderen Gebäuden. Es war ein verstaubtes, mittelalterlich wirkendes Ding, in braunes Leder gebunden, das an einen Falkner-Handschuh erinnerte. Der Schnitt war vergoldet, wie bei der Bibel.
Die Public Library gehört mit weit mehr als 50 Millionen Medien zu einer der größten Bibliotheken der Welt. Allein der Besuch des imposanten Lesesaals ist ein Erlebnis.
Der Lesesaal dröhnte von stummer Energie. Menschen dachten, schrieben. Die bemalte Decke bauschte sich über mir wie ein Segel. Und darunter glommen die grünen Tischlampen und beleuchteten über Bücher gebeugte Gesichter. Ich kauerte über meinem. Meine Haare fielen auf die Seiten.
Natürlich kann man hier nicht nur Bücher lesen, sondern auch Ausstellungen ansehen, Lesungen oder Podiumsdiskussionen besuchen. Oder sich im ziemlich originellen Shop etwa mit Jane Austen Fanartikeln eindecken. Seien es Kühlschrankmagneten, Halsketten oder lila Socken. Nur Löwen gibt es wohl in noch größerer Vielfalt, von der Buchstütze bis zum Strampelanzug. Kein Wunder. Die beiden steinernen Löwen, die rechts und links der Haupttreppe über das Treiben auf der Fifth Avenue hinwegblicken, sind die unübersehbaren Wahrzeichen der Bibliothek. Doch auch bei Bibliotheken bleibt nichts, wie es einmal war. Ein Lied davon kann Susan Bernowski singen, eine der renommiertesten Übersetzerinnen aus dem Deutschen. Als Mitglied der Initiative Save NYPL setzt sie sich für den Erhalt der Leseräume im Hauptgebäude ein, aber auch dafür, dass überhaupt Bücher im Haus sind. Wir besuchen sie in ihrer Wohnung in Harlem, unweit der Columbia University, wo sie literarisches Übersetzen lehrt.
Es ging vor allem darum, dass die Leute, die die Bibliothek führen, gern also radikal umbauen wollten, und zwar so, dass keine Bücher mehr im Haus waren, dass das wirklich nur so als a space wird, so ein Aufenthaltsraum, ein schön gestalteter Raum, obwohl ich eigentlich den neuen Plan nicht einmal so schön fand. Aber das ist, glaube ich, eine neue Idee im Bibliothekswesen, dass die Bücher bald nur noch in digitaler Form dort sein müssen.
Wenn auch noch nicht alles ausgefochten ist, konnte die Initiative zum Teil bereits beachtliche Erfolge feiern. So wurde der unpopuläre Plan für den Umbau des Hauses verworfen. Der große Lesesaal steht unter Denkmalschutz. Aber ist New York für eine Literaturübersetzerin überhaupt der richtige Ort?
Ja, weil man da dicht beieinander ist und man sieht sich und tauscht sich aus. Also eigentlich ist das für mich der große Vorteil des in New York Seins. Ansonsten ist alles für die Schriftstellerei schlimm. Das heißt, es ist teuer hier. Man muss irgendwie einen Lebensunterhalt verdienen, umständlicher als in anderen Städten. Und sonst ist zu viel los und man hat also zu viel Versuchung, also vom Schreibtisch wegzurennen, etwas anderes machen, außer schreiben. Es ist laut, man kann sich schlecht konzentrieren. Eigentlich ist es fürs Schreiben sehr und fürs Übersetzen sehr schlecht. Aber alle sind hier, man sieht sich und also diese Gemeinde ist wichtig.
Lehnt man sich bei Susan Bernofsky aus dem Fenster, sieht man rechts schon die alten Bäume des Riverside Parks. Heute treffen sich wochentags in aller Herrgottsfrühe bunt zusammengewürfelte Fußballmannschaften, um vor dem Start in den Bürotag schnell noch ein paar Tore zu schießen. Literaturenthusiasten, zumindest die Deutschen, verbinden mit dieser Gegend allerdings noch etwas ganz anderes. Im Riverside Drive Nummer 243 lebte in den 60er Jahren nicht nur der Schriftsteller Uwe Jonsson, sondern auch Gesine Krespal, die Protagonistin seines Hauptwerks, den Jahrestagen.
Ich gehe immer wieder zum Uwe Jonsson-Haus da in der 96. Straße. Das ist nicht weit weg von dort, wo ich wohne. Und ich bin oft so spazieren, joggen da in der Gegend. Und ich mache dann immer ein bisschen Pause und gucke mir dieses Haus nochmal an. Das ist für mich ein wichtiger literarischer Ort.
Sie wäre kaum geblieben, hätte sie nicht, ohne noch zu suchen, die schmale Anzeige gefunden, die drei Zimmer am Riverside Drive versprach. Alle mit Blick auf den Hudson, zu haben auf ein Jahr für $124 im Monat. Die Stimme am Telefon klang erstaunt über Gesines Fragen. Gewiss war die Wohnung überlaufen mit Anwärtern, aber wir warten auf jemand, den wir mögen. Kinder waren zugelassen in dem Haus. Sollten sie farbig sein, kommen sie unbesorgt. Gesine war auf ihrem ersten Besuch in New York im Fünferbus den Riverside Drive heruntergefahren, dem inneren Rand einer ausgedehnten Kunstlandschaft, die mit einer Promenade am Fluss beginnt, landeinwärts geht mit einer Schnellstraße aus getrennten Fahrbahnen und nahezu gärtnerischen Zufahrtsschleifen, mit einem geräumigen, hügeligen Park, 50 Blocks lang, mit Denkmälern, Spielplätzen, Sportplätzen, Liegewiesen und bankgesäumten Spazierwegen. Uwe Jonsson.
Uwe Jonsson verbrachte 2 Jahre in New York und arbeitete unter anderem für die legendäre Verlegerin Helen Wolf. Barbara Perlmutter war zur selben Zeit als junge Literaturagentin in Manhattan und erinnert sich noch gut, dass New York unter den deutschen Literaten damals hoch im Kurs stand.
Da war Uwe Jonsson, da war Max Frisch, da war Enzensberger. Und da gab es eine Zeit, wo diese Autoren sehr viel in Amerika waren. Und ja, und wir hatten immer was zu trinken und wir hatten immer Stühle für sie. Und das Büro war oft eben einfach, da gehen wir jetzt mal rauf.
In Deutschland prangte am Haus von Uwe Jonsson wohl eine Plakette. Am Riverside Drive dürfte kaum einer der heutigen Hausbewohner wissen, dass es das Apartment 204 zu literarischem Ruhm gebracht hat. Anders manche Bars oder Restaurants, die heute damit werben, in vergangenen Zeiten Mittelpunkt des literarischen Lebens gewesen zu sein. Susan Bernofsky.
Die alten Cafés und so, wie die Schriftsteller hingegangen sind, für mich sind sie persönlich nicht so sehr von Bedeutung. Es freut mich, dass es sie gibt. Manchmal gehe ich dorthin, aber The White Horse oder what's it called? Le Loup. Ich weiß nicht einmal, wie die Orte alle heißen. Ich bin auch mal so ins Algonquin Hotel Cocktails trinken gegangen, um mich an Dorothy Parker zu erinnern und so. Aber eigentlich sind die neuen Orte für mich genauso spannend. The High Line ist für mich ein wahnsinnig schöner Ort. Also ich mag, dass man in New York sehr viel Grün hat.
Wir fahren zurück nach Downtown und versuchen etwas von der nächtlichen Atmosphäre zu erhaschen, die viele Autorinnen und Autoren nicht nur genossen, sondern in ihren Werken auch verewigt haben. Vielleicht gehören die wilden Zeiten der Vergangenheit an. Lawrence Dean meinte einmal, das Rauchverbot in den Bars sei das Todesurteil für die ausgedehnten Gelage gewesen, die früher so essentiell für das literarische Leben der Stadt waren. Im Café Loop, gelegen im West Village, konnte man in den 90er Jahren Susan Sontag und Paul Auster begegnen. Ebenfalls im West Village ist das legendäre Künstlerlokal White House Tavern. Auch Anaïs Nin gehörte zu den Stammkunden. Und die Beat-Poeten gingen hier ein und aus. Allen voran Jack Kerouac, der ebenso wie Dylan Thomas nicht nur in seinem Schreiben exzessiv war, sondern mindestens ebenso sehr beim Trinken. McSorley's Old Ale House liegt im East Village. Woody Guthrie, E.E. Cummings und Hunter S. Thompson gehörten zu den Gästen. Joseph Mitchell nannte einer seiner Geschichtensammlungen McSorley's Wonderful Saloon.
Das McSorley's befindet sich im Erdgeschoss eines roten Backsteingebäudes in der 7th Street Nummer 15, gleich am Cooper Square, wo die Bowery endet. Es wurde 1854 eröffnet und ist damit die älteste Kneipe New Yorks. In den 88 Jahren seines Bestehens hat es nur dreimal den Besitzer gewechselt. Auf den ersten, einen irischen Einwanderer, folgte sein Sohn. Dann ein pensionierter Polizist und schließlich dessen Tochter. Und allesamt standen sie jeglichen Änderungen ablehnend gegenüber. Heute ist das McSorley's zwar ans Stromnetz angeschlossen, aber der Tresen wird immer noch nur von zwei Gaslampen beleuchtet, die flackernde Schatten auf die niedrige, mit Spinnweben überzogene Decke werfen. Kaum jemand tritt von der Straße herein. Joseph Mitchell.
Wir entscheiden uns für eine kleine Bar unweit des touristenüberströmten Times Square, Jimmy's Corner. Wir sind dort mit dem Lyriker und Lektor Jeffrey Young verabredet. Er selbst lebt in Beacon, rund eine Stunde nördlich von New York. Die Stadt hat in den letzten Jahren viele Intellektuelle angezogen, die dem anstrengenden Leben in der Metropole entfliehen wollten. Jimmy's Corner hat er durch eine Autorin des New Yorkers entdeckt. Bevor die Redaktion 2015 vom Times Square ins neue World Trade Center umzog, war die Bar ein fester Programmpunkt im Tagesablauf vieler Mitarbeiter.
So, this is Jimmy's Corner, one of my favorite bars in New York.
Das ist also Jimmy's Corner, eine meiner Lieblingsbars in New York. Diese Art von Bar ist selten geworden in der Stadt. Jimmy Glenn, ein ehemaliger Boxer, hat sie 1971 eröffnet. Und wie ihr sehen könnt, hat er jede Menge Boxposter aufgehängt und Fotos von Muhammad Ali, mit dem er befreundet war und den er auch mit trainiert hat. Ich bin sehr gern hier. Zum einen, weil es keinen Fernseher gibt, das ist wichtig. Das Bier ist immer noch billig und die Musik ist toll. Die Jukebox spielt vor allem Soul- und Jazzstücke. Das Ambiente erinnert mich ein bisschen an eine Kneipe in Berlin, Dina Tatasal, die früher auch eine Boxkneipe war. Allerdings gibt es bei Jimmy's Corner nichts zu essen, nur Getränke. Es ist alles sehr einfach. Ein großartiger Ort, um sich auf einen Drink zu verabreden. Rise and shine, get out of bed, get ready for the day,
get a coffee from the deli. Jimmy's Corner ist ein wirklicher Melting Pot. Hier treffen sich einfache Angestellte, ebenso wie Geschäftsleute, Autorinnen und Journalisten. Auch die Mitarbeiter des New York Times Book Review sind Stammkunden. Der Abend ist natürlich noch nicht zu Ende. Man könnte in eine der vielen Buchhandlungen weiterziehen, wo nun Lesungen stattfinden. In die KGB-Bar in der 4. Straße oder das Poets House in Tribeca. Uns aber zieht es ins East Village, in das legendäre New Yorker Poets Café, wo heute ein Poetry Slam stattfindet.
Well, the New Yorker Poets Cafe has been around since 1973.
Das New Yorker Poets Cafe gibt es seit 1973. Und all die Jahre war es immer in dieser Gegend, in der Lower East Side. In diesem Gebäude hier sind wir seit 1981, nachdem die Gründer es für, ob sie es glauben oder nicht, weniger als $10,000 gekauft haben. $7,800.
David Galland leitet das New Yorker Poets Café seit einigen Jahren. Und er weiß um das Glück, kein Miethaien ausgesetzt zu sein. Ein Blick in Immobilienanzeigen legt die Vermutung nahe, dass das Gebäude heute für einen knapp zweistelligen Millionenbetrag den Besitzer wechseln würde. Anfang der 80er Jahre allerdings hielt sich das Interesse von Spekulanten sehr in Grenzen. Die Lower East Side galt als gefährlich. Überall standen ausgebrannte Gebäude herum, viele Grundstücke lagen brach. Das Leben war alles andere als luxuriös, aber billig.
Deswegen versammelten sich im East Village und der Lower East Side viele Künstler, die gerade erst nach New York gezogen waren, die kein Geld hatten. Vor allem Künstler mit Immigrantenhintergrund, die in der Mainstream-Unterhaltungs- oder Verlagsszene nicht wirklich Fuß fassen konnten.
In den 4,5 Jahrzehnten seines Bestehens hat sich zumindest am Programm des New Yorker Poets Café im Grunde nicht viel verändert. Auch wenn die ersten Performance-Abende vielleicht noch ein bisschen improvisierter waren. Aber auch heute noch gibt es nächtelange Marathon-Performances, vor allem zu Neujahr oder anderen Feiertagen. Hinzugekommen sind außerdem Latin-Jazz-Konzerte, Theatervorstellungen und ein breites theaterpädagogisches Programm.
Schon immer war das Café als multikultureller Ort bekannt, an dem verschiedene Kunstformen zusammenkommen. Vor allem kennt man uns für Lyrik-Performances, was heute gern mit Slam-Poetry gleichgesetzt wird. Auch wenn es nicht dasselbe ist.
We are going to have this poetry slam. This is the way it's going to work. Poets are going to come to the stage and they are going to say one original poem. What? I'm glad you asked, sir.
Paul Beatty is a good one to start with. He was the
Paul Beatty war der erste Slam-Poet, der hier im Café einen Wettbewerb gewann. Und vor kurzem wurde er mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet, als erster Amerikaner. Sein erster Roman wurde verlegt, weil er hier auf der Bühne gewonnen hatte. John Leguizamo hat hier angefangen, Rosario Dawson, Rosie Perez, Natalie Portman, Scarlett Johansson.
Das New Yorker Poets Café ist wahrlich ein Haus mit Geschichte.
Vor allem Allen Ginsberg war oft hier. Und viele der frühen Zitate über das Café stammen von ihm und den anderen Beatdichtern. Ginsberg saß damals gern an der Bar und irgendwann sagte er, das hier ist der integrierteste Ort der Welt. Und obwohl das ein etwas altmodischer Ausdruck ist, stehen wir inhaltlich immer noch dazu und zu der Vielfalt, die Ginsberg damit meinte. Nämlich, dass man im Café nicht nur ethnisch-kulturelle Vielfalt findet, sondern auch viele verschiedene Kunstformen, Bildungs- und Einkommensniveaus, Gender-Identitäten.
Es ließen sich noch einige andere Projekte dieser Art in New York nennen. Es sind also gar keine schlechten Zeiten, was die Kunst angeht. Und wenn man bedenkt, dass die politische Situation in den USA nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten äußerst angespannt ist, kommt der Kunst eine umso wichtigere Aufgabe als Ideengeber und Ort des Widerstands zu. Was die ökonomische Seite angeht, sieht die Sache gerade in New York allerdings anders aus.
Die New Yorker Literaturszene ist vielleicht mehr denn je in meinem Erwachsenenleben gespalten, zwischen sehr kommerziell und absolut nicht kommerziell. Ich habe das Gefühl, dass es früher, in den 90ern, sogar noch in den Nullerjahren, mehr Bewegung zwischen diesen beiden Zuständen gab. Es gab mehr unstete Dichter, die ab und zu mal eine große Veröffentlichung hatten, und sehr erfolgreiche Autoren, die jede Menge kleine, informelle Lesungen gemacht haben. Künstlerisch gesehen geht es der New Yorker Literaturszene gerade bestens. Finanziell gesehen geht es ein paar wenigen Organisationen und Künstlern ziemlich gut. Für den großen Rest aber ist New York ein sehr hartes Pflaster. Es sei denn, man macht irgendwas anderes und schreibt nur, weil man es liebt. Aber nicht, weil man damit Geld verdienen will.
New York, der großartigste Ort für die Literatur und die Buchbranche. Für die Autorinnen und Autoren, die hier leben, aber durchaus ein Dschungel. Für Besucher, die sich für die Literatur und die literarischen Mythen der Stadt interessieren, ist New York ein Paradies. Und jeder wird sein eigenes entdecken. Auf unserem Spaziergang konnten wir nur einen kleinen Teil dieses Paradieses erkunden. Und jetzt müssen wir leider schon wieder los.
Es ist Zeit zu gehen. Alles ist gepackt. Alle notwendigen Dinge sind sicher in Taschen und Beuteln verstaut. Die Zeit ist so rasch vergangen. Nimm dir einen Moment, um zurückzublicken und zu bedauern, was du alles nicht unternommen hast, wo du überall nicht gewesen bist, was du nicht gesehen hast. Nimm es dir für das nächste Mal vor. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. Colson Whitehead, der Koloss von New York. I'm taking a Greyhound on the Hudson River line.
I'm in a New York state of mind. Die Stadt, die immer liest. Spaziergänge durch das literarische New York. Von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer. Sprecher: Marit Bayer, Shirin Brendel, Rudolf Guckelsberger und Philipp Alfons Heidmann. Technik: Claudia Peike, Regie: Günther Maurer, Redaktion: Gerwig Epkes, Produktion: Südwestrundfunk 2018.